Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. 5 Romane, 5 Kontinente, 45 Länder, 16 Millionen verkaufte Bücher. Diese Bilanz, die steht ganz oben auf der Homepage von Jonas Jonasson. 16 Millionen, dabei hat Jonas Jonasson erst vor 11 Jahren angefangen mit dem Bücherveröffentlichen. Da war er Ende 40, hat seinen ersten Bestseller herausgebracht, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Danach kamen 3 weitere ähnlich viel verkaufte Bücher und gerade ist bei uns und in vielen anderen Ländern der jüngste Roman von Jonas Jonasson erschienen. Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Das ist der Titel. Ich habe mit Jonas Jonasson über dieses Buch gesprochen und zuerst mal gefragt, Sweet Sweet Revenge, so heißt Ihr Roman ja auf Englisch. Da geht es viel um Rache, um süße Rache in dem Buch. Sind Sie denn womöglich selbst ein rachsüchtiger Mensch?
I thought I wasn't, and then,
also ich ging ja immer davon aus, dass ich kein besonders rachsüchtiger Mensch bin. Aber dann wurde mir mal die Frage gestellt, was würden Sie tun, wenn Ihnen jemand Ihre Lunchbox, also Ihr Mittagessen, stiehlt? Und da hatte ich dann verschiedenste Ideen. Das ging sogar so weit, dass ich gesagt habe, na, dann würde ich eben Hundescheiße in seine Lunchbox tun. Und da ist mir dann klar geworden, dass ich doch rachsüchtiger bin, als mir bewusst war.
I guess it's there in me. However, I truly believe that the concept of revenge.
Trotzdem denke ich, dass das Konzept von Rache im Prinzip was Therapeutisches hat. Allerdings sollte diese Rache niemals den Schreibtisch verlassen oder die Gedanken verlassen. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn man diese Rache dann wirklich auslebt, dann führt das letztendlich im Extremfall auch zu Kriegen. Weil wenn ich anfange, dir einen Finger zu nehmen, dann nimmst du mir wiederum 2 Finger und dann steigert sich das ins Unermessliche.
I take a finger from you, you take 2 from mine. Me and etc.
Und sind Sie jetzt über diese Lunchbox-Frage auf die Grundidee des Romans gekommen oder was war es, was dann die Idee für diesen Rache-Roman in Sie gesetzt hat?
No, the lunchbox came later.
Nein, das mit der Lunchbox, das kam dann erst viel später, aber von einer Perspektive des Humors ausgesehen, besteht natürlich in der Rache sehr viel humoristisches Potenzial und führt auch zu einer großen Kreativität. Und man kann ja die Bücher oder ich kann meine Bücher nicht nur mit sozialem Engagement füllen, da muss natürlich noch etwas hinzukommen und wie Sie sich denken können, ist es bei mir eben der Humor. Der Humor ist meine Waffe und mit dem Humor kann ich eben gewisse auch dunklere Themen aufhellen.
Lightening up the more serious message.
Ja, die Rache, die führt zu einigen sehr lustigen Projekten, die in diesem Buch ausgebreitet werden. Und was auch beiträgt zum Humor dieses Buches, das ist so eine Art afrikanisch-schwedischer Kulturclash. Das Buch heißt ja Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Spielt eben in Schweden zum Teil, das Land kennen Sie qua Gebot. Es spielt aber auch zum Teil bei den Masai in Kenia. Wie haben Sie sich denn das vorgestellt oder auch kennengelernt, wie die Masai in Kenia leben?
I certainly did. I used to own.
Oh ja, das habe ich. Also ich habe sogar, ich war Teilinhaber einer Safari, eines Sozialprojektes, was sich einerseits dafür eingesetzt hat, dass man die Natur respektiert, aber sich auch für lokale Schulen eingesetzt hat. Ich bin nicht mehr Teil dieses Projekts. Auf jeden Fall kenne ich mich da gut aus und ich war auch sehr oft vor Ort und kenne mich mit den Masai-Kriegern auch ganz gut aus. In diesem Fall musste ich mir aber noch was ausdenken. Also ich musste noch etwas hinzufügen und zwar dieser Medizinmann, der nach Schweden kommt, leidet darunter, dass der Häuptling seines Dorfes Elektrizität verboten hat und alles, was damit zusammenhängt. Und dadurch kommt er nach Schweden und hat gar keine Ahnung, was das Internet ist oder was Google ist, was natürlich in sich schon sehr viel Humor birgt. Aber ich wollte ihn auf keinen Fall lächerlich erscheinen lassen und deswegen habe ich mir das ausgedacht, dass Elektrizität bei ihm persönlich, da wo er wohnte, verboten war.
Humor without making him ridiculous.
Was Sie, denke ich jedenfalls, gleich am Anfang in Ihrem Plan hatten, was in diesem Buch auftauchen sollte, sind die Bilder einer südafrikanischen Malerin, Bilder von Irma Stern. Was bedeuten Ihnen denn die Bilder von Irma Stern, die Gemälde?
The South African German artist, I would say.
Also ich würde das präzisieren, sie ist eine südafrikanisch-deutsche Künstlerin und sie war für mich die perfekte Brücke zwischen Afrika und Europa. Das war genau das, was ich ausdrücken wollte, was meine Absicht war. Und ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber ich mag den Expressionismus, vor allen Dingen aus zwei Gründen. Einerseits, man bekommt wirklich das, was man sieht. Und darüber hinaus bekommt man einen inneren Einblick in die Seele des Künstlers und das alles noch sehr, sehr farbig dargestellt. Und Irma Stern, dadurch, dass ich mich in Afrika ganz gut auskenne, ich bin relativ früh auf sie gestoßen, weil ich würde fast behaupten, Südafrika ist mein zweites Zuhause. Dort lebt mein Patensohn und mein bester Freund. Dadurch bin ich sehr oft vor Ort und da gibt es eben auch ein Irma Stern Museum. Und ich kannte sie schon, aber es war lange noch nicht klar, welche Rolle sie nun in diesem Buch spielen würde.
It took some time before I realized that she should play an important part in this novel.
Mit den Bildern von Irma Stern erzählen Sie in dem Roman ja auch eine Geschichte von der Freiheit der Kunst. Da gehen Sie auch in Ihrer Danksagung auch nochmal darauf ein, dass das für Sie eben auch ein Thema dieses Buches war. Warum war Ihnen das wichtig, jetzt in unserer Gegenwart darüber zu schreiben, über die Freiheit der Kunst?
Because with the help of social media.
Nun ja, seitdem Social Media so wichtig geworden ist für sehr viele Menschen, neigt man ja dazu, alles nur noch schwarz-weiß zu sehen, anstatt die Dinge so zu sehen, wie sie eher sind, nämlich komplizierter. Es geht nur noch um ein Ja oder Nein und sehr schnell ist man bei sehr populistischen Meinungen, schmeißt sie raus, sperrt sie ein. Und das ist etwas, was mich durchaus sehr beschäftigt. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass wir in stabilen Demokratien leben. Und wenn wir uns dann Länder anschauen wie Ungarn, wie Polen oder Brasilien und leider muss ich jetzt auch hinzufügen, die USA, dann sehen wir, wie schnell sich die Dinge auch wieder ändern können. Und Geschichte wiederholt sich leider. Und in den 30er Jahren sind Gemälde, sind die Werke von Expressionisten verbrannt worden, geraubt worden oder man hat sie verunglimpft. Und diese Freiheit der Kunst bedeutet ja auch Meinungsfreiheit. Das ist ja letztendlich das, wofür Demokratie letztendlich steht. Und ich muss zugeben, dass mich der Zustand der Welt zurzeit doch sehr, sehr beunruhigt.
I am deeply concerned about the status of the world.
Davon erzählen Sie in diesem neuen Buch, der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Das Buch wird parallel in vielen verschiedenen Ländern erscheinen und Ihre bisherigen Bücher sind schon in unglaublichen 45 Ländern erschienen, auf 5 Kontinenten. Ist das für Sie selbst eigentlich erstaunlich, Herr Jonasson, dass Ihre Geschichten und Ihr Humor, dass das in so vielen, so verschiedenen Ländern eben auf 5 Kontinenten funktioniert?
Yes, of course I am. 60 million copies is an incredible number.
Ja, natürlich bin ich da überrascht und 16 Millionen verkaufte Bücher, das ist schon enorm. Aber ich setze mich halt auch mit Themen auseinander wie Patriotismus, Extremnationalismus und letztendlich will ich eigentlich darauf hinaus, dass die Unterschiede zwischen uns gar nicht so groß sind. Und das erkennen wahrscheinlich auch die Leser an. Also ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, da ist extra aus Seoul ein südkoreanischer Journalist zu mir nach Stockholm geflogen und hat mich gefragt, ist Ihr Humor typisch schwedisch? Und ich entgegnete ihm, haben Sie mir nicht gerade erzählt, dass ich der Nummer 1 Bestseller zurzeit in Südkorea bin? Ist es dann nicht also südkoreanischer Humor, beziehungsweise ist das dann nicht ein globaler Humor? Und führt das nicht letztendlich dazu, dass man sich eigentlich gar nicht so stark unterscheidet, wie das immer behauptet wird?
Deep down inside we don't differ that much people from people.
Jonas Jonasson, ich möchte Sie noch etwas anderes fragen. Im Mai ist bei uns ein Text erschienen in einer Zeitschrift, in dem Sie berichten von Ihrer Covid-19-Erkrankung. Sie waren selbst im Mai an Covid-19 erkrankt. Ich wüsste gern, ist diese Krankheit für Sie jetzt völlig vorbei oder wie geht es Ihnen heute damit?
Also mir persönlich geht es jetzt sehr gut. Also wenn Sie mich jetzt nicht nach dem Zustand der Welt aktuell fragen, mir persönlich geht es sehr, sehr gut. Ich fühle mich wohl.
Das freut uns natürlich. Und als Sie damals erkrankt waren, was haben Sie eigentlich damals gedacht über den schwedischen Sonderweg? Damals im Frühjahr wurde sehr viel darüber diskutiert, wie man in Ihrem Land umgeht mit der Corona-Pandemie. Was haben Sie damals darüber gedacht als Erkrankter?
You might be familiar with the expression Stockholm Syndrome.
Also ich denke, Ihnen ist der Begriff vom Stockholm-Syndrom durchaus gegenwärtig. Und wir Schweden haben uns in dem Fall wirklich solidarisch mit unserem Top-Epidemiologen Anders Tegnell erklärt, der einfach einen anderen Weg, eine andere Taktik eingeschlagen hat. Er hat auf Distanz gesetzt, das haben wir Schweden auch beherzigt. Wir haben selten Masken getragen und wir waren aber auch selten mehr als 50 Leute zusammen. Und ich stelle mir immer noch die Frage, warum Schweden im Frühjahr so verunglimpft worden ist international und warum wir plötzlich jetzt als Klassenbester dastehen. Diese Frage stelle ich mir genauso. Ich habe einfach mal gestern die Zeitung aufgeschlagen und habe mir die Todesfälle von gestern in verschiedensten Ländern angeschaut. Und in Deutschland gab es gestern 27 Todesfälle, in Ungarn 35, in Rumänien 73, in Tschechien 124 und in Schweden 0. Und die Geschichte wird uns noch zeigen, welcher Weg jetzt vielleicht der richtige war. Was man vielleicht jetzt sagen kann, ist, was den Umgang mit Corona im Allgemeinen betrifft, dass da der schwedische Weg wahrscheinlich richtig war. Allerdings die Art und Weise, wie wir mit unseren älteren Menschen umgehen, eine Katastrophe war. Die Art und Weise, wie es in den Altenheimen zugeht, weil die Pfleger in den Altenheimen sehr schlecht bezahlt werden. So schlecht bezahlt werden, dass eben sehr viele, die dort in diesen Altenheimen leben, verschiedenste Pfleger haben, die sehr oft eben auch Migranten sind, die in sehr viel beengteren Verhältnissen leben, die wiederum ihre Alten nicht in solche Pflegeheime stecken würden, aber die eben vielleicht auch anders als die Schweden, was Distanz angeht und so leben. Aber ich denke, das wird generell noch ein Thema sein, was Covid-19 angeht, was uns noch jahrelang beschäftigen wird. Und vielleicht noch eine persönliche Sache, die ich hinzufügen möchte. Als ich damals im März, April an Covid-19 erkrankt war, war es auch meine Frau. Sie wurde neulich erst wieder getestet und man hat nur herausgefunden, dass ihre Antikörper langsam abnehmen. Bedeutet das jetzt, dass sie immun ist? Bin ich es? Wir wissen es einfach nicht. Es gibt immer noch sehr wenig, was wir letztendlich über diese Krankheit wissen.
Is she protected? Am I? We really don't know.
Und weil Sie gerade sagten, Jonas Jonasson, dass vieles erst in der Zukunft bekannt werden wird, ergründet werden wird, vielleicht auch erzählt werden wird. Gibt es denn jetzt in der schwedischen Gesellschaft in der Pandemie Erscheinungen, Ereignisse, bei denen Sie schon gedacht haben, interessant, könnte ich eigentlich von erzählen, vielleicht in Zukunft mal in einem Roman?
I don't think so. I think others might.
Also persönlich denke ich das nicht, weil es fällt mir schwer, darin wirklich Humor, Sarkasmus, Satire zu erkennen. Dazu ist Covid-19 einfach noch zu seltsam, sodass ich mir das persönlich nicht vorstellen kann. Dann gibt es andere Geschichten, die ich erzählen möchte. Aber die Frage, die natürlich berechtigt ist, wie werden Fernsehserien, wie werden Filme damit umgehen? Werden sie das aufgreifen thematisch oder werden sie so tun, als ob es das nie gegeben hat?
Was wir jetzt lesen können, was jetzt da ist, ist der Roman Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Das neue Buch von Jonas Jonasson ist bei uns im C. Bertelsmann Verlag erschienen in der Übersetzung aus dem Schwedischen von Astrid Arz. Jonas Jonasson, thank you very much for joining us.
Thank you.
Und vielen Dank an Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier übersetzt hat.
Straßenkritik.
Nikola Spruck. Ich wohne in Pfaffenhofen hier und bin gerade dabei, die Reihe der Taunus-Krimis von Nele Neuhaus zu lesen. Die hat mir meine Tochter ans Herz gelegt. Da geht es um verschiedene Kriminalfälle, eine Kommissarin und ihr Chef, wie die gelöst werden in den unterschiedlichsten Bereichen. Und es ist immer ganz spannend, geht teilweise um Kindesmissbrauch, um Mord in verschiedensten Fällen. Und wie gesagt, da hänge ich gerade noch am letzten. Extrem spannend, weil man wirklich bis zum Schluss nicht weiß, wer jetzt der Täter ist oder wie die ganzen Fälle zusammenhängen.
Nikola Struck liest in Pfaffenhofen die Taunus-Krimis von Nele Neuhaus. Und zuletzt erschien der Titel Muttertag im Ullstein Verlag mit 560 Seiten. Die gebundene Ausgabe kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über Gustave Flauberts Buch Die Erziehung der Gefühle hat Franz Kafka geschrieben. Das ist ein Buch, das mir durch viele Jahre nahegestanden ist, wie kaum zwei oder drei Menschen. Flauberts Erziehung der Gefühle kann uns jetzt nahe kommen, denn das Buch gibt es in einer neuen deutschen Übersetzung von Elisabeth Edel mit einem neuen Titel. Lehrjahre der Männlichkeit heißt das bei ihr. Wolfgang Schneider hat diese Übersetzung gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Schneider.
Hallo.
Welches Buch fällt Ihnen bei Flaubert ein, wenn man da rumfragt, werden die meisten sagen, also denen überhaupt was einfällt zu Flaubert, werden die meisten sagen, Madame Bovary, der Roman ist viel bekannter bei uns als Flauberts Erziehung der Gefühle. Dabei soll das jetzt eigentlich das Hauptwerk von Flaubert sein. Können Sie uns das erklären? Warum ist das viel weniger bekannt bei uns?
Naja, es ist zum einen ein komplexerer und schwierigerer Roman und dann steht im Zentrum eben nicht ein melodramatisches Frauenschicksal und das große 19. Jahrhundert-Thema des Ehebruchs, sondern ein unschlüssiger junger Mann, Frédéric Moreau, der ehrgeizig in seinen Träumen ist, im Leben aber nicht richtig vorankommt. Es gab Kritiker, die damals sich regelrecht über diese Hauptfigur beschwert haben. Er sei eine Null. Nun, auch die Null hat ihre Schönheit, aber richtig ist, dass sich in der Durchschnittlichkeit dieser Figur die ganze menschliche Existenz in ihrer naturgemäßen Mediokrität spiegelt. Und das führt Flaubert nun wirklich mit boshafter Ironie vor. Etwa wenn er Frédérics über viele Jahre sinnlos verschleppte Liebe zur vergötterten, nur eben leider schon verheirateten Madame Arnoux beschreibt. Oder wenn er immer wieder Gruppen junger Männer über ihre hochfliegenden und eben bald abstürzenden Pläne diskutieren oder schwafeln lässt, sei es die Literatur, die Kunst oder die Politik betreffend. Letztlich ist alles eine einzige Farce, überall Phrasen und Posen, auch wenn sich die Beteiligten dabei dann eben noch so erhaben vorkommen. Also Flauberts Pessimismus ist in diesem Roman noch schärfer als in Madame Bovary und noch umfassender.
Umfassend soll auch das Bild sein von der französischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, das entworfen wird in diesem Roman. Also da muss noch einiges mehr passieren, als dass man diesen mittelmäßigen Helden zusieht, oder?
Ja, in der Tat. Also Flaubert hat einen ungeheuren Recherche- und Realienaufwand für dieses Buch getrieben. Die Moden und die Speisegewohnheiten, die Möbel und das Kunsthandwerk, womit die Wohnungen vollgestellt sind, die Politik und das Geschäftsleben, all das schildert er in diesem wirklich grandiosen Gesellschaftspanorama, das in seinem Detailreichtum sozusagen so eine Art Museum des bürgerlichen 19. Jahrhunderts ist. Man folgt Frédérics Erlebnissen in Paris und in der Provinz über ein Vierteljahrhundert. Er verkehrt in vielen gesellschaftlichen Kreisen, sodass Flaubert eben auch ein breites Figurenensemble entwickeln kann. Und das Ganze kulminiert in der Revolution von 1848, wo Frédéric dann tatsächlich als Schlachtenbummler durch die gerade eben noch umkämpften Pariser Straßen streift und da Zeuge der politischen Leidenschaft und der Plünderungen wird. So wie er das schildert, wird deutlich, dass Flaubert sich keinerlei politische Illusionen macht. Keine Revolution kann an der menschlichen Misere etwas Grundsätzliches ändern.
Breites Panorama, jetzt rückt der neue Titel ja aber etwas Bestimmtes ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Erstmal Lehrjahre der Männlichkeit heißt das Buch eben jetzt. Früher waren die deutschen Titel Erziehung der Gefühle oder auch Lehrjahre des Herzens. Was sagen Sie zu diesem neuen Titel?
Ja, also ich finde, er klingt doch etwas breitbeinig. Es wirkt auch so, als sollte der Roman jetzt an aktuelle Geschlechterdiskurse angeschlossen werden. Allerdings kann Elisabeth Edel schon in ihrem wirklich vorzüglichen Nachwort sehr gute literaturgeschichtliche Argumente für diesen neuen Titel vorbringen. Bis hin zu Friedrich Schlegel und Flauberts Goethe-Rezeption holt sie da aus. Dass der Titel allerdings tief ironisch zu verstehen ist, weil eben außer ein paar sentimentalen Erinnerungen bei diesen Lehrjahren nichts herauskommt, das weiß der unbefangene Leser, Erstleser natürlich nicht. Und deshalb geht die Sache für mich leider doch nicht wirklich auf. Also mein Favorit ist und bleibt die Erziehung der Gefühle.
Jetzt haben Sie das Nachwort schon gelobt von Elisabeth Edel. Ist denn die Übersetzung ähnlich herausragend?
Also sie ist auf jeden Fall am dichtesten dran am Original. Also Edel hat sich selbst das Flaubertsche Ethos der Genauigkeit auf die Fahne geschrieben. Das ist ein Gewinn und dazu gehört eben auch eine bisher nicht erreichte Korrektheit in den sachlichen und faktischen Details, die sie dann übrigens auch nochmal in so einem fabelhaften Anmerkungsteil zusätzlich erläutert. Und selbst bei Formulierungen Edels, bei denen man zunächst etwas stutzt, da kann man sicher sein, da ist immer diese Nähe zum Original angestrebt. Selbst wenn zum Beispiel nur von herumliegenden Birnenpellen die Rede ist. Das ungezwungenere Wort Birnenschalen benutzt sie offenbar da nur deshalb nicht, um lautlich der Alliteration im Französischen näher zu kommen. Pelure de poire, Birnenpellen.
Schönes Beispiel, weil das, also ich würde vielleicht dann stutzen und denken, wieso Birnpellen, ja, Kartoffelpellen, genau, so Schalen und so weiter. Also Genauigkeit als größtmögliche Nähe zur Originalsprache ist ja bei Übersetzung manchmal auch problematisch.
Ja, es gibt Einbußen der Genauigkeit, also eben so gewisse Umständlichkeiten. Also zu Beginn werden zum Beispiel Menschen auf einem Schiff beschrieben, die nachlässig gekleidet sind. Ich zitiere mal einen Satz. Es schaute unter einer Weste mit Schalkragen ein kaffeefleckiges Kalikohemd hervor. Nadeln aus Chrysokalk steckten in zerschlissenen Halsbinden. Also Kalikohemd und Chrysokalk, das klingt doch eher erlesen als schäbig. In älteren Übersetzungen, wo ich mal verglichen habe, ist da eben schlichter von einem Baumwollhemd mit Kaffeeflecken die Rede oder von Nadeln aus Talmigold.
Das ist eingängiger, ja.
Das ist nicht so wörtlich dran an Flaubert, aber es ist eben doch verständlicher, ne? Während man bei Edel tatsächlich mal erstmal stolpert und dann vielleicht auch noch eine Anmerkung dazu braucht, wenn man die Worte nicht kennt. Wörtlich und lautgetreu übersetzt sie zum Beispiel auch eine Interjektion wie Saprelot als Sapperlot. Also das klingt für mich fast komisch, so altmodisch gespreizt, ja. Eher nach Donald Duck und Erika Fuchs, Sapperlot. Also, und es passt schon gar nicht, weil hier von Revolutionären im Sturmlauf gesprochen wird. Die mündliche Rede klingt manchmal auch eben etwas zu umständlich. Kurz, die Übersetzung hat die Vorzüge der Genauigkeit. Mit dem Sound habe ich manchmal gehadert. Es gibt eine Übersetzung von Heidi Kirmse von 1974. Da scheint mir diese trockene Ironie Flauberts ein bisschen besser getroffen manchmal. Ansonsten ist das eine wunderschöne Ausgabe eines der größten Romane des 19. Jahrhunderts.
Jetzt unter dem Titel Lehrjahre der Männlichkeit, der Roman von Gustave Flaubert, herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edel im Hansa Verlag mit 800 Seiten. 42 € ist der Preis. Besten Dank an Wolfgang Schneider.
Re-reading.
Der Steppenwolf von Hermann Hesse, das ist ein Buch, das sehr, sehr viele junge Menschen gelesen haben, in den etwas älteren Generationen jedenfalls. Der Steppenwolf, das war lange ein Klassiker für so die Selbstfindungsphase, die Ablösungsphase von 15-, 16-, 17-Jährigen. Und dieses Buch wollen wir uns jetzt noch einmal neu anschauen. Das machen wir hier gerade im Deutschlandfunk Kultur mit einer Reihe von Klassikern, weil wir uns fragen, lesen wir solche Bücher vielleicht heute ganz anders vor dem Hintergrund unserer neueren Diskussion über Sexismus und Rassismus und politische Korrektheit. Der Literaturwissenschaftler Simon Sahner, der hat Hesses Steppenwolf jetzt wieder gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Sahner.
Ja, guten Tag, hallo.
Gehören Sie denn auch zu denen, die das Buch in ihrer Jugend verschlungen haben?
Ja, also ich habe das in ziemlich genau dem Alter gelesen, von dem Sie gerade gesprochen haben, also so mit 15, 16 Jahren zu Anfang der 2000er Jahre. Und ich hatte damals das Gefühl, mich in diesem Buch irgendwie wiederzufinden. Also wenn man sich das Buch anguckt über den Harry Haller, der ja auch der Erzähler ist, der an der Welt leidet, dem alles zu oberflächlich ist und der die bürgerliche Welt verachtet, selbst schreibt und dichtet. Und man ist dann gerade so dabei, sich das selber alles so zurechtzulegen und hat in so einem teenagerhaften Übermut auch das Gefühl, dass man das selber alles schon verstanden hat, dann kann man da sehr schnell Zugang finden.
Und jetzt ist das ein Buch, der Steppenwolf, das man ja sicher als älter gewordener Mensch sowieso ganz anders liest, weil man eben ja kein Jugendlicher mehr ist. Das ist ein sozusagen natürlicher Abstand. Wie war denn das Wiederlesen jetzt für Sie?
Es war sehr interessant, vor allem von dem her, dass ich zum einen das Gefühl hatte, ich dekonstruiere irgendwie einen Teil meiner eigenen Biografie, meiner eigenen Jugendzeit, weil ich schon verstanden habe, warum mir dieses Buch damals viel gesagt hat. Auf der anderen Seite war ich ein bisschen irritiert davon, wie viel ich damals nicht gesehen habe. Also wenn man sich sein Weltbild anguckt, also das Weltbild von Harry Haller, dann geht er davon aus, dass es die eigentlichen Menschen gibt, zu denen gehört er selber, und es gibt diejenigen, die nicht sein Verständnis von Hochkultur haben. Und das ist das spießige Bürgertum, und das sind aber auch zum Beispiel Frauen und People of Color, die in seinen Augen eigentlich nicht dieses Verständnis von Hochkultur haben. Und da kommt man dann ganz schnell in Fahrwasser, die eigentlich unserem aktuellen Kulturverständnis dann nicht mehr entsprechen.
Und Frauen und People of Color werden da ausdrücklich ausgenommen von der Zugehörigkeit eben zu der Gruppe, in der sich Harry Haller selbst sieht?
Also Frauen insbesondere, also es gibt auch eine Frau, die ganz klar für diese Personengruppe steht. Die hat nämlich ein Porträt von Goethe in ihrem Wohnzimmer stehen und sie liebt dieses Porträt über alles und Harry Haller findet es abscheulich. Also das ist das schlimmste Porträt von Goethe, von seinem großen Helden, das man haben kann. Und es kommt eine Figur vor, die als eine People of Color gezeichnet ist, nämlich Pablo. Und Pablo ist ein Musiker und Harry Haller findet den ganz faszinierend, aber eher so, wie man eben eine exotische Gestalt faszinierend findet. Und er sagt auch immer wieder, der hat ein Verständnis von Musik, das hat mit meinem Verständnis von Hochkultur nichts zu tun. Und er blickt auf ihn so wie in diesem Bild des edlen Wilden. Und das ist ja ein schon seit sehr vielen Jahrzehnten überkommenes Bild.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, von diesem Herabsehen auf andere Menschen, von so einem Standpunkt der Hochkultur aus, ich weiß nicht, ich musste dann was denken, was mir von Hölderlin in Erinnerung ist, wie vielen wahrscheinlich in Erinnerung ist, aus diesem Hyperion. Da sagt er ja an einer Stelle, Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herren und Knechte, junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Bisher habe ich das immer so verstanden, dass Hölderlin dagegen, vor allem gegen so eine bestimmte Enge, eine für ihn erstickende Enge im Denken und im Leben anschreibt. So mit Ihrer Hesse-Lesart könnte ich jetzt auch sagen, Hölderlin ganz schön arrogant an dieser Stelle.
Naja gut, aber Hölderlin sagt ja in diesem Fall, macht er ja ganz einfach viele, viele Kategorien auf, in die er die Menschen einordnet. Und zumindest in dem, was Sie gerade zitiert haben, gibt es ja eigentlich keine Abwägung, also wer hier wo steht. Hermann Hesse bzw. der Erzähler Harry Haller macht diese Kategorisierung aber ganz klar in einer Hierarchie auf. Und in dieser Hierarchie steht zumindest in seiner Wahrnehmung er ganz oben. Und die anderen können faszinierend sein und er braucht diese anderen Menschen auch. Das merkt er im Verlauf auch immer wieder. Aber sie reichen nicht an sein Verständnis von Hochkultur heran. Und deswegen würde ich sagen, haben wir da eine ganz klare hierarchische Abstufung, wo andere Menschen unter ihm selber stehen.
Und würden Sie deshalb heute sagen, wenn jetzt ein junger Mensch 15, 16, 17 sowas Sie fragen würde, was soll ich denn mal lesen? Den Steppenwolf würden Sie ihm auf jeden Fall nicht empfehlen, glaube ich, jetzt verstanden zu haben.
Also zumindest nicht unter der Prämisse, dass mir jemand sagt, ich brauche Orientierung in meinem Leben. So, du hast doch Ahnung von Literatur, was soll ich denn mal lesen? Dann würde ich ihm, glaube ich, nicht den Steppenwolf empfehlen, weil das ein Welt- und Künstlerideal vermittelt, das ich nicht für zuträglich halte. Und wenn ich das damals nicht erkannt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere das nicht erkennen, auch wahrscheinlich relativ hoch.
Sollte man denn jetzt nur Bücher lesen, die einem ein erstrebenswertes Weltbild vermitteln? Dann wird die Auswahl ja ein bisschen eng.
Ich glaube nicht, dass man nur Bücher lesen sollte, die einem erstrebenswertes Weltbild vermitteln. Aber das Problem an Hermann Hesses Steppenwolf ist, dass er sehr affirmativ und zugänglich geschrieben ist, weil dieses Weltbild als sehr erstrebenswert dargestellt wird. Also die Erzählerfigur ist ja nicht als unsympathische Figur gezeichnet und sie findet am Ende ja auch eine, wie ich finde, nicht gute Lösung für ihr Problem. Und ich will auch niemandem verbieten, den Steppenwolf zu lesen, um Gottes Willen. Wer den Steppenwolf lesen will...
Stünde jetzt auch nicht in Ihrer Macht, Herr Sahner.
Nein, um Gottes Willen. Nein, aber weil es ja immer diesen Mythos von der Cancel Culture gibt, ich will Steppenwolf nicht canceln, um Gottes Willen. Wer den lesen will, soll ihn lesen. Nur wer mich fragt, soll ich dieses Buch lesen, um etwas über mich selbst zu lernen in dem Alter, dann würde ich sagen, nein.
Aber was fangen Sie denn damit an, dass das doch zu Ihrer eigenen Erfahrung gehört? Vorhin haben Sie gesagt, dass Sie sich in diesem Buch wiedergefunden haben, in diesem Alter. Und wahrscheinlich hat doch dieses Buch auch einen Anteil daran, dass Sie der kritische, reflektierte Mensch geworden sind, der Sie heute sind.
Das hat insofern bestimmt einen Anteil daran, dass vermutlich alles, was ich gelesen habe, mich irgendwie dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Aber ich glaube, ich habe dieses Buch damals auch gelesen, weil es mir als genau das empfohlen wurde. Als eine bestimmte Form von Hochkultur, die man gelesen haben sollte und die einem etwas über das eigene Selbst vermitteln kann. Weil so wird dieses Buch ja auch schon seit Jahrzehnten weitergetragen. Und ich finde, man kann, wenn man Jugendlichen in dem Alter etwas über sich selbst vermitteln will, kann man andere Bücher nennen. Und von dem her, ich weiß nicht, ob es mir geschadet hat, aber ich würde sagen, ich habe einige Jahre gebraucht, um von diesem Weltbild wegzukommen, das sich durch Steppenwolf bei mir gefestigt hätte. Vielleicht wäre es früher gegangen, wenn ich was anderes gelesen hätte.
Hermann Hesse wieder lesen, sein Roman Der Steppenwolf, das haben wir gemacht in unserer Reihe Rereading zum Wiederlesen von Klassikern mit Simon Sahner. Herr Sahner, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Ihnen auch einen vielen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hallo.
Die Aufnahme läuft.
Super. Jo.
Oh Gott. Ja.
Genau, da ist schon der erste Lacher.
Ja. Ja.
Vielen Dank.
Tschüss.
Guten Tag, ich habe hier so ein paar Jugendsünden.
Aha.
Wo kann ich die denn loswerden?
Na, lass doch mal hören.
Da ist aber kein so richtig schlimmes Zeug dabei, glaube ich.
Na, das sage ich Ihnen dann.
Na gut. Wenn du lächelst, hält die Uhr an. Bitte lass mich an dein Herz ran.
Oh ja, ja, das hört sich manieriert an.
Also, das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich.
Na ja, jetzt noch weiter?
Ja, also... Lass uns keine Zeit verschwenden.
Gott,
jetzt oder nie fängt unser Trip an.
Ah, unreiner Reim. Na, also bis lass mich an dein Herz ran, kann das alles in den Verdränger da vorne. Aber den Trip, den müssen wir getrennt entsorgen.
Wird das teuer?
Da geben Sie mir einen Zwanni und die Sache ist erledigt.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Felicitas Hoppe. Mein letztes Buch heißt Pravda, eine amerikanische Reise. Und das Buch meines Lebens oder eines der Bücher meines Lebens, weil es ja schwer ist, sich zu entscheiden, ist Gösta Berling von Selma Lagerlöf. Da muss ich schon sagen, das ist eines meiner ganz, ganz großen Herzensbücher, weil es eigentlich alles enthält, was unsere Existenz bestimmt. Es ist die Geschichte eines Säuferpfarrers, der den Menschen das Gute predigt und natürlich in seinem Leben das selber eigentlich alles gar nicht verwirklichen kann. Und es ist so ein Stationenroman. Dieser Säuferpfarrer gerät ins Unglück und zieht dann durch die Gegend von Station zu Station. Und diese Stationen sind von Liebesdramen, von Gewalt, von den verschiedenen Fairnessen des Lebens bestimmt. Und auf diesem Weg versucht er eigentlich, ein guter Mensch zu werden. Und natürlich ist das äußerst schwierig. Aber es ist völlig überflüssig zu erzählen, wovon Gösta Berling genau handelt, weil es die Sprache ist und die Art des Erzählens und die Art der Beschreibung dieser Menschen, die an dem Buch absolut faszinierend ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Buch gelesen habe. Ich glaube, unzählige Male. Und ich habe selten ein Buch gelesen, in dem Charaktere auf eine so wunderbare Weise märchenhaft und lebensnah zugleich geschildert werden, weil alle die, die in dem Buch vorkommen, eben nicht Schablonen sind, nicht perfekt sind, nicht vorbildhaft sind, sondern absolut lebendig. Und das in dieser Form schreibend hinzubekommen, ich muss sagen, ich werde Selma Lagerlöf um dieses Buch bis an mein Lebensende beneiden. Also es ist eigentlich eine kleine Bibel. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, lieber Gott, mach, dass ich einmal ein Buch wie Gösta Berling schreiben kann. Ich fürchte, ich werde es nicht mehr schaffen.
Ein Buch Ihres Lebens für Felicitas Hoppe. Die Geschichte von Gösta Berling von Selma Lagerlöf gibt es in verschiedenen Ausgaben bei uns. Zum Beispiel eine wahrscheinlich sehr schöne aus der Reihe Die andere Bibliothek. Die sind aber auch immer ziemlich teuer. Eine günstigere Ausgabe als Taschenbuch gibt es auch bei DTV.